Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 105 von Alles Coin, Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Bitpanda. Julius, Folge 105 klingt jetzt nicht nach einem so krassen, spektakulären Jubiläum, ist aber tatsächlich eins. Du hattest gerade schon Sorge, dass wir verschlafen haben, aber nein. 105 Folgen bedeutet, wir machen seit 2 Jahren gemeinsam Podcast. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum 105? Ein Jahr hat doch 52 Wochen, also müssten wir eigentlich schon bei 104 gefeiert haben. Tatsächlich hat der gute Domi, unser Audioproducer, mich aber gerade darauf hingewiesen, dass wir ein Schaltjahr hatten, dementsprechend um eine Woche verzögert. Gestern vor einem Jahr, oder beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, vorgestern vor einem Jahr, haben wir den Trailer zu diesem Podcast hochgeladen.
Vor 2 Jahren.
Ja, meine ich doch. Meine Güte, ich rechne mich immer ein bisschen jünger, als ich bin, weißt du, damit es nicht ganz so peinlich ist. Ja, ich bin happy. Wie geht's dir?
Ich bin auch happy. Und eigentlich hatte ich die 100. Folge schon so ein bisschen mit unserem Geburtstag, dass die das so ein bisschen aufeinander fällt. Aber jetzt haben wir nochmal einen Grund zu feiern. Und ich glaube, so viel passiert, dass die Zeit schnell vergangen ist, oder? Also mir kommt es nicht so lange vor, ehrlicherweise.
Jetzt
kann ich auch mal nachvollziehen, wie andere Podcasts dann irgendwie bei ein paar tausend Folgen irgendwann mal ankommen, weil das ist ja das Schöne. Wir haben uns ja eine Nische ausgesucht im Internet oder eine Themennische, wo so viel passiert, dass es einem nie langweilig wird und dass es sich das auch nicht wirklich irgendwie wie Content Creation anfühlt, sondern wir schnacken einfach einmal die Woche.
Es ist eine Reise. Es ist ein Abenteuer. Ich habe bisher fast jeden Schritt davon genossen. Es sei denn, du hast mich mal wieder in irgendwelche wilden Krypto-Ecken verfrachtet, wo ich jede Menge Geld verloren habe. Aber aktuell sieht der Markt ja ganz gut aus. Beziehungsweise diese Woche hat er ein bisschen geschwächelt. Aber ich bin grundsätzlich happy. Wir haben tatsächlich auch dieses Jubiläum so ein bisschen zum Anlass genommen, dass wir in der Telegram-Gruppe mal gefragt haben, ob euch die Folgen zu lang, zu kurz sind, ob wir noch länger machen sollen, ob wir täglich machen sollen. Nee, das haben wir nicht gefragt und das werde ich auch nicht mehr machen. Aber wir haben auf jeden Fall die Folgenlänge gefragt. Und so wie ich es gesehen habe, ist die Antwort relativ eindeutig. Ne?
Alles bleibt beim Alten. Und was ich interessant fand, wir brauchen uns auf jeden Fall gar keine Sorgen machen, dass die Folgen irgendwie zu lang werden, weil einige Hörer geschrieben haben, dass sie die auf 1,5 bis 1,8-facher Geschwindigkeit hören. Ich war heute früh joggen und habe auf 1,25er Geschwindigkeit einen Podcast gehört und die haben normal gesprochen, ne? Also das und das war schon irgendwie schnell gefühlt. Also 1,5 würde ich mir persönlich nicht zumuten, aber gut, wer sich da selber challenged und einfach seine Podcast sich möglichst schnell reinzieht, go for it. Und ich glaube, dann müssen wir uns auch weniger Sorgen machen, dass das hier irgendwem den Zeitrahmen sprengt.
Krass, dass du tatsächlich Podcasts mehr oder weniger auf Normaltempo hörst. Also das ist jetzt nicht besonders crypto-related, aber ich nehme jetzt zum Jubiläum einfach mal die Zeit. Wir haben sie ja laut Telegram-Gruppe. Also ich höre Podcasts eigentlich Minimum auf 1,5-facher Geschwindigkeit, wenn nicht sogar 2-facher Geschwindigkeit. Also es kommt halt immer drauf an, wenn es jetzt so Laberababer-Podcasts sind, wo ich irgendwie sage, okay, ich möchte ein bisschen chillen und abschalten, dann höre ich natürlich normales Tempo, aber wenn es vor allem mir darum geht, Informationen zu konsumieren, so schnell wie möglich. Also ich gucke auch YouTube-Videos auf 2-facher Geschwindigkeit. Ich glaube, Noah von OAWS guckt sogar Netflix-Serien auf 2-facher Geschwindigkeit. Sowas würde ich dann nicht machen, aber gerade wenn es um Informationen geht.
Ja, also es macht Sinn aus einem Effizienzgedanken natürlich. Ich habe es mir bisher so erklärt und ich glaube, es gibt eine gewisse, du gewöhnst dich dran. Ne? Also ich glaube, würde ich jetzt ein paar Wochen lang auf 1,25 alles hören, dann würde sich plötzlich 1,5 auch nicht mehr so schlimm anfühlen. Ich glaube, wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, man gewöhnt sich irgendwo dran. Deshalb, das erklärt wahrscheinlich die Leute, die auf 1,8 irgendwie hören. Ich höre viel beim Laufen Podcast und das stresst mich dann, wenn die Leute da so krass schnell, also wenn das so in dein Ohr reingeht. Das ist ja ein bisschen so wie irgendwie mit Techno-Musik laufen. Könnte ich persönlich auch nicht, weil es einfach dann irgendwie die Herzfrequenz beeinflusst, meine ich mir einzubilden. Von daher, vielleicht ist das der Grund. Aber ich werde es jetzt mal zum Anlass nehmen, mal ein bisschen auszuprobieren. Ja, mal gucken, wie sich das dann anfühlt.
ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, mit welcher Anspruchshaltung man da rangeht. Also es gibt ja teilweise, wenn du wirklich Konzepte verstehen möchtest, da auch selbst die Zeit haben möchtest, drüber nachzudenken und so weiter. Ja. Ich glaube, dann bringt es überhaupt nichts, so diese krasse Reizüberflutung. Klar, du hörst diese Informationen dann, aber hast ja eigentlich keine Zeit, sie wirklich zu verarbeiten. Und dann geht's da rein, da raus. Also ich glaube, es ist super formatabhängig. Aber ich bin sehr gespannt auf deinen Selbstversuch. Kannst du hier gerne berichten, bevor wir jetzt aber zu sehr ins Plaudern abdriften. Lass uns zurück zum Thema finden. Und zwar waren wir oder unser Geburtstag diese Woche nicht das einzige Event, was jetzt in der Kryptowelt gerade ansteht. Und zwar mit Blick auf Ende April gibt es ja das große Bitcoin-Halving. Sprich, ich glaube, alle 4 Jahre werden die Block-Rewards, die Bitcoin-Miner dafür bekommen, dass sie die Blockchain absichern, halbiert. Und irgendwann gibt es halt gar keine mehr. Ich glaube, das ist erst in weiter, weiter Ferne. Alle denken irgendwie, dass es ein super positiver Katalysator ist. Erklär mir mal, warum das alle denken und was du davon hältst.
Genau, du hast schon richtig gesagt, das Halving kommt daher, dass sich diese Block Rewards halbieren, was langfristig dazu führt, dass die irgendwann gegen Null asymptotisch gehen. Und deshalb hast du halt quasi die maximale Anzahl an 21 Millionen Bitcoin, die quasi jemals gemined werden können. Ich glaube, wir haben es hier auch schon mal. Ich meine, dass wir schon mal vor einem Jahr oder sowas, ich glaube, du wolltest schon mal vor einem Jahr dich mental darauf vorbereiten, was das jetzt bedeutet. Da haben wir hier schon mal im Detail dazu gesprochen. Da habe ich schon damals gesagt, das ist ein bisschen früh. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr ein bisschen früh. Es scheint so, Fun Fact, es scheint so auszuschauen, als ob es auf den 20. April fällt, dieses Halving, was natürlich alle Meme-Götter dieser Welt wieder hervorruft, 420 und so weiter. Genau, aber was, also wenn man sich die letzten Cycles anschaut, und hier muss man immer diesen Disclaimer sagen, wenn wir hier über irgendwie historische Kryptodaten und Cycles sprechen, die Stichprobe ist relativ klein, aber nichtsdestotrotz, wir haben nichts Besseres, deshalb stützen wir uns darauf. Wenn man sich die letzten Cycles anschaut, ist es so, dass das Halving, also das ist nach dem Halving, wenn man sich die, ich weiß gar nicht, wie die Zeiträume sind, ich glaube so 100 oder so irgendwie 1 bis 12 Monate post-Halving anschaut, dass du immer relativ starke Rallyes gesehen hast und quasi Preisanstiege. Man erklärt sich das dann daher, dass das eben durch diesen Supply-Shock kommt, also ne, die Menge an Coins, die gemeint werden, halbiert sich. Das heißt, die Miner, die sicherlich auch für einen signifikanten Teil von konstanten Verkaufsdruck verantwortlich sind, weil die natürlich irgendwie ihre Operations finanzieren müssen und somit ihre Coins auf dem Markt verkaufen. Die Menge der Coins, die verkaufen können, verringert sich somit dauerhaft. Und genau, das hat dann quasi einen nachhaltigen Effekt. Ich glaube, mittlerweile ist das eher so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Alle haben irgendwie haben das auf dem Schirm. Alle glauben auch an diese 4-Jahres-Cycles. Die sind ja auch nirgendwo irgendwo wissenschaftlich. Also das ist ja nichts, was irgendwo so passieren muss, sondern es gab es jetzt halt ein paar Mal so. Ich glaube auch, dass Makro- und Tech-Cycles da einen großen Einfluss haben. Und deshalb sage ich, die Stichprobe ist relativ klein. Man muss das sich langfristig mal anschauen, ob wir dann in Zukunft vielleicht irgendwie ganz andere Cycles sehen werden. Und dann vielleicht auch irgendwann mal die Relevanz von dem Halving runtergeht. Wenn wir es jetzt mal uns auf dieses Jahr beziehen, glaube ich, dass es einfach das Narrativ nochmal stützt. Also wir haben ja jetzt ja schon gesehen, diese relativ starken Inflows in die Spot-ETFs, also dieser quasi starke Nachfrage nach Bitcoin von der institutionellen Seite, die dann oft in so Zahlen beziffert wurden, wie ja, jetzt fließen hier irgendwie quasi täglich 10-mal, die Nachfrage nach Bitcoin ist 10-mal so groß wie die Menge an neuen Coins, die geschaffen werden. Das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich krasse Aussage und irgendwie, dann kann man sich vorstellen, was das dann langfristig vielleicht auslösen könnte für eine Price Action. Wenn du jetzt gleichzeitig noch eine Halbierung der neuen Tokens hast, dann verschiebt sich diese Zahl nochmal, ne? Dann ist halt doppelt so viel, die nachgefragt werden in Relation zu dem, was neu geschaffen wird. Und ich glaube, dass es deshalb einfach dieses Narrativ nochmal stützt. Ich glaube, dass die Miner mittlerweile extrem professionell aufgestellt sind und dass jetzt dieser Effekt, dass das quasi die Aktivität der Miner kurzfristig massiv beeinflusst, glaube ich, zu vernachlässigen ist. Ich glaube, die konnten sich jetzt jahrelang darauf einstellen. Die haben aktuell relativ gute Einnahmequellen aus Sachen wie Ordinals, also auf der neuen Aktivität, die jetzt auf Bitcoin irgendwie stattfindet. Also denen geht es gerade relativ gut, würde ich mal behaupten. Sieht man, glaube ich, auch in den Mining-Aktien, die ganz gut gelaufen sind jetzt. Das heißt, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Klar, mittel- bis langfristig werden natürlich die Outflows durch die Miner verringert werden. Aber ja, ich glaube, die zwei wichtigen Sachen sind einmal diese Self-Fulfilling Prophecy. Alle haben es auf dem Schirm. Alle gehen eh, oder so von den Krypto Leuten gehen eh viel davon aus, dass wir gerade quasi am Start von einem Bullenmarkt sind und da kommt natürlich das Halving dann ganz, ganz passend um die Ecke. Und es, wie gesagt, es stützt halt nochmal dieses Narrativ, dass quasi die ETF-Flows noch einen noch stärkeren Einfluss haben werden, als sie es jetzt vielleicht in den ersten Monaten hatten.
Also
so würde ich drauf schauen. Aber ich trade das jetzt nicht oder so, ne?
Also ich muss sagen, Nummer eins, ich finde es total toll, wie du deinen Monolog eingeleitet hast mit, es nähert sich asymptotisch gegen null an, der feine Herr, Herr Professor Nagel.
Gegen 21 Millionen.
Ja, okay, oder so. Aber ich meine, die Menge der neu geschaffenen Bitcoins geht gegen null.
Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, was diese ganze Halving-Nummer angeht, habe ich das Gefühl, dass es ein Event ist, was halt medial groß hochgekocht wird, der für den Markt jetzt aber immer weniger Relevanz haben wird. Also es ist ja ne, diese Halbierung, also jetzt glaube ich, gehen wir von 6 auf 3 Bitcoin, die du als Block Reward bekommst. Das ist natürlich eine, also es sind 3 Bitcoin weniger, die halt mit jedem Block generiert werden. Beim letzten Halving waren 6 Bitcoins die weniger. Also diese Relevanz dieser Halbierung wird natürlich auch immer geringer, je kleiner die Zahl wird. Und dann habe ich halt auch einfach das Gefühl, dass mittlerweile der Markt so groß ist und von so vielen Faktoren getrieben wird, dass du es halt nicht mehr auf diese eine Sache halt so deterministisch runter reduzieren kannst. Und deshalb glaube ich ehrlicherweise, ist das eine schöne Sache, über die wir hier medial sprechen können. Wird es jetzt so die Mega-Relevanz haben? I don't know. Was ich mich aber trotzdem gerade gefragt habe aus der Perspektive der Miner, also mal angenommen, das Bitcoin-Halving, dieser Supply-Shock, den du hast, führt jetzt nicht dazu, dass du dass du einen höheren Preis hast. Ne? Also gehen wir mal davon aus, Bitcoin-Halving passiert und du hast absolut gar keinen Preis-Change, nur annahmetechnisch. Dann würde das ja eigentlich schon bedeuten, dass ein paar Bitcoin-Miner gehen vielleicht nicht aus dem Geschäft raus, aber zumindest ist es ja ihr Teil des Kuchens, der dann kleiner wird von diesem ganzen Game. Und mal angenommen, ein paar Bitcoin-Miner sagen sich halt, okay, jetzt lohnt sich der ganze Bums nicht mehr, weil ich halt nicht irgendwo da sitze, wo Strom besonders günstig ist etc. Was bedeutet das fürs Ökosystem? Also was wäre, wenn da jetzt wirklich signifikant, gerade wo wir diese Mega-Inflows haben, dann da aber trotzdem irgendwie Leute aus dem Geschäft gehen?
Also es gibt ja mehrere Faktoren. Du musst ja schauen, quasi, was ist der Break-Even-Preis, den ein Miner heute hat. Also quasi, ne, die haben irgendwelche ihren Teil am Netzwerk, der berechnet sich ja über ihre Hashrate oder über ihre quasi, wie viel Miner haben sie in Relation zum Gesamtnetzwerk. Dieser Stück des Kuchens verändert sich erstmal nicht, der bleibt ja erstmal konstant. Dann kannst du dir ausrechnen, okay, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 5% vom Netzwerk, wenn ich jetzt irgendwie ein sehr großer Miner bin. Und dann kann ich mir ausrechnen, okay, ich kriege 5% der Rewards. So, und damit kannst du ja rechnen. Und dann weißt du ja, was ist mein Break-Even-Preis, zu dem ich das dann profitabel betreiben kann. Da habe ich letztens ein Interview von einem CEO von einem der größeren Miner, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aus den USA gehört, und der meinte auch zu so einer ähnlichen Frage hin, meinte der, dass er ja glaubt, dass 30.000 bis 40.000 Dollar eine Bitcoin-Price-Range ist, in der die meisten Miner noch profitabel arbeiten könnten. Wenn es darunter fällt, würde es für viele schwierig werden. Post-Halving, also das war schon auf das Halving irgendwie bezogen, glaube ich. So, das gibt einem eine ganz gute Idee, dass die aktuell da scheinbar sehr profitabel ihr Geschäft betreiben können. Aber klar, wenn das noch kompetitiver wird und quasi dein Teil, ich habe gerade gesagt, 5% im Netzwerk, wenn du plötzlich mit deinem gleichen Setup plötzlich nur noch 2% im Netzwerk hast, dann kriegst du natürlich weniger Rewards. Deine Kosten bleiben aber gleich und somit erhöht sich quasi dein Break-Even-Preis fürs Mining. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Natural Selection. Da fallen immer mal wieder ein paar raus und dann kommen wieder neue rein und so weiter. Ich glaube, das ist auch zum einen natürlich geografisch bedingt, regulatorisch bedingt.
Ist aber eigentlich ein ganz spannender Mechanismus. Also ich weiß, dass der ja schon irgendwie 15 Jahre alt ist und der auch ein bisschen die Schönheit der Blockchain ausmacht. Aber im Grunde, dass du halt sagst, okay, wenn der Preis jetzt zu sehr runtergeht und damit Miner aus dem Geschäft verdrängt werden, ist dieses ganze Netzwerknummer nicht mehr so kompetitiv. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch weniger Kosten, um irgendwie das Netzwerk zu betreiben, weil du halt nicht mit so vielen Computern darum wetteiferst, dieses Rätsel zu lösen. Und dementsprechend hast du geringere Stromkosten, deine Marge steigt wieder, was wiederum andere Miner anlockt, die dann wiederum ins Netzwerk. Also es ist ein schöner, schöner, zumindest theoretisch, Gleichgewichtsfindung.
Richtig, plus du hast noch eine ganz wichtige Variable, das ist diese Difficulty. die sich danach bemisst, wie viel Hashrate im Netzwerk zur Verfügung steht. Weil du möchtest natürlich als Blockchain irgendwo eine relativ konstante Zeit für deine Blöcke, also Bitcoin, das ungefähr alle 10 Minuten soll halt ein Block produziert werden. Ne? Wenn jetzt natürlich viel, viel mehr Rechenpower im Netzwerk ist, würden die schneller neue Blöcke meinen, theoretisch, weil sie das quasi diese Hashing-Funktion häufiger laufen lassen können und somit früher auf die richtige Antwort für das Rätsel finden, um es jetzt mal abstrakt zu beschreiben. Und was man damit macht, man macht dann quasi die Rechenaufgabe schwieriger, ja, um zu sagen, okay, wir müssen irgendwie einen Ausgleichsmechanismus finden, damit wir trotzdem alle 10 Minuten einen Block haben. Und das ist quasi eine weitere Variable, die quasi da irgendwo einen Ausgleichsmechanismus findet. Also deshalb glaube ich, mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Wie gesagt, das hat sich alles relativ stark professionalisiert über die letzten Jahre. Die sind zum Teil gut finanziert. Ich glaube, 2021 haben viele da auch teilweise gehebelt dann ihre Mining Operations aufgebaut, also teilweise irgendwie sich größere Kredite aufgenommen, vielleicht auch irgendwie Asset-backed mit ihren Bitcoin, die sie schon hatten. Dann ist der Bitcoin-Preis irgendwann runtergegangen, so, und dann, das sind da auch so viele pleite gegangen dann im Zuge dessen. Gerade schaut das wieder relativ stabil aus und ja, also ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, kein Thema, wo man sich irgendwie massiv, oder also A, bin ich da jetzt nicht der Experte. Ich glaube, da gibt es Leute, die diesen Sektor sehr, sehr genau beobachten. Viele der Mining, der US-großen Mining Corporations sind ja auch börsengelistet. Das heißt, da wird es auch irgendwelche Analysten geben, die sich das anschauen, nehme ich mal an. Oder so kleine Hobby-Analysten vielleicht. Also gibt es bestimmt irgendwelche Details, die wir jetzt hier nicht beleuchtet haben, aber so jetzt von außen betrachtet, wenn ich mir jetzt so die wichtigsten Faktoren da anschaue, würde ich sagen, das läuft.
zu dem Thema Experten, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hattest, unsere Freunde bei Bitpanda haben ja diese Woche, also wenn ihr diese Folge hört, ist es leider schon zu spät, aber so eine Pre-Halving-Show gemacht, geht über 2 Stunden. Wie gesagt, live könnt ihr da jetzt nicht mehr dran teilnehmen, aber da werden sehr, sehr viele Krypto-Experten eingeladen, die dann halt irgendwie auch ein bisschen über das ganze Thema fachsimpeln. Und die ganze Nummer ist auf YouTube tatsächlich noch abrufbar. Ich habe selbst noch nicht gesehen, weil es, wie gesagt, über 2 Stunden sind und ich diese Woche eine ganze Menge zu tun hatte. Aber ich habe am Wochenende ein bisschen Zeit und da werde ich mir das mal zu Gemüte führen. Und falls die was ganz anderes sagen als du, Julius, dann komme ich hier nochmal um die Ecke und hau dir auf die Finger.
Ja, finde ich gut. Gute Hausaufgabe für dich. Und dann erzählst du uns mal nächste Woche, was die wahren Mining-Experten verzapfen.
Genau. Und die zweite Sache für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so ein bisschen mitbekommen oder mitgekommen sind, was so Hashrate, Rätsel, worüber die da faseln. Da muss ich so ein bisschen dran denken. Ich hatte ja letztes Jahr die Hausaufgabe von dir bekommen, von Matt Levine, The Crypto Story zu lesen. Wo er so ein bisschen die Historie des Blockchain-Spaces aufzeichnet. Super, super lang. Also im Endeffekt entspricht fast einer Masterarbeit, so in Länge, also so 120 Seiten oder so eine Geschichte. Aber trotzdem, da gibt es einen sehr, sehr guten Abschnitt, wo diese ganze Difficulty, Hashrate etc. erklärt wird. Und das habe ich so einfach runtergebrochen, noch nicht irgendwo in dem Space gelesen. Ich würde es tatsächlich auch nochmal in den Shownotes verlinken für alle Leute, die da ein bisschen Hausaufgaben machen möchten. Ist generell ein good read, aber gerade was dieses Rätsel angeht, ist das eine super, super Sache. Ansonsten, das Bitcoin-Halving liegt ja so ein bisschen in der Zukunft. Es gab aber jetzt schon in der Vergangenheit, glaube ich, den Athena-Launch, oder? Oder steht er noch an? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Erzähl mal, was war da los? Oder ist da los?
Ja. Diese Woche, wir hatten diese Woche 2 große Token-Launches. Das eine war Wormhole, die wiederum so ein Cross-Chain-Messaging-Protokoll sind, also ähnlich wie Layer Zero, die auch bald scheinbar launchen werden. Und das andere war Athena, was jetzt auch relativ heiß erwartet war, weil ich glaube, einige Leute das jetzt auch gefarmt haben. Und es macht vielleicht deshalb Sinn, das nochmal kurz hier zu erwähnen, weil wir ja im Podcast in den letzten Wochen auch darüber ein paar Mal gesprochen haben. Ich glaube, schon relativ früh hatte ich, glaube ich, im Dezember mal erzählt, dass ich da Teil von so einem Pre-Launch-Programm bin und da eben ein bisschen Stablecoins geparkt habe auf Athena. Mittlerweile nicht mehr, aber genau, die sind gelauncht, relativ erfolgreich. Ich müsste mal parallel kurz die Market Cap schauen, aber ich habe nur gesehen, dass das jetzt Post-Launch auch nochmal hochgegangen ist, der Preis. Heute ein bisschen runter, aber gut, das ist ja mal so. Ja, eine gute Milliarde Market Cap und 14 Milliarden fully diluted. schon wieder relativ verrückt alles.
Warte mal, warum findest du das verrückt? Also erklär mal ein bisschen, ist es jetzt die 1 Milliarde Market Cap oder die 14 Milliarden fully diluted und findest du zu viel,
14,
oder was?
14 Milliarden fully diluted, ja, weil, also Das ist ein sehr profitables Geschäftsmodell, was die gerade machen. Um es vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, ohne jetzt hier die treuen Hörer zu langweilen, weil wir es ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt haben. Du nimmst Deposits auf von Usern. Also du kannst jetzt heute dort Staked ETH depositen und dagegen wird ein Stablecoin ist falsche Wort, dagegen wird ein Asset emittiert, der im Idealfall immer den $1 ungefähr wert ist. Und dieses Staked ETH wird dann genommen. Es wird parallel in Short-Position auf einer Perpetuals-Exchange aufgemacht, um quasi ETH zu shorten. Und mit diesem Konstrukt, mit diesem Carry-Trade, wie das auch bezeichnet wird, lassen sich aktuell relativ spannende Zinsen erwirtschaften, so um die 30% aufs Jahr gerechnet. Die kommen daher, weil du auf der einen Seite ein bisschen Staking-Yield bekommst, auf der anderen Seite, weil du für diese Shorten von ETH aktuell relativ stark bezahlt wirst. Dadurch, dass viel mehr Leute long gehen wollen und somit die Longs die Shorts bezahlen. Und diese 30% zahlt Ethena nicht komplett aus, sondern da gibt es natürlich eine kleine quasi so eine Service-Fee oder Management-Fee, wenn man möchte, die fließt quasi dem Protokoll zu. So, und das ist halt ein super profitables Geschäftsmodell aktuell. Und jetzt könnte man natürlich sich überlegen und sagen, okay, die sind jetzt, glaube ich, bei 1,5 Milliarden TVL oder sowas. Wie groß kann das werden? Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich dann jetzt irgendwie mal den Monthly Revenue aktuell nehme und den aufs Jahr rechne, plus dann noch eine gewisse Wachstumsrate dahinter lege, auf was für einen Umsatz kommen die dann pro Jahr? Und dieser Umsatz ist halt mehr oder weniger gleich Gewinn, weil so viel Kosten haben die nicht. Die gehen irgendwie, sind zu vernachlässigen wahrscheinlich. So, dann könntest du dir da noch irgendwie eine Multiple dahinterlegen und dann auf eine Bewertung kommen. Ich glaube, dass das noch so ein bisschen. Also ich glaube zum einen, dass dann die 14 Milliarden immer noch teuer sind und ich glaube zum anderen, dass es noch nicht ganz richtig ist, so eine Bewertungsmethode an den Tag zu legen, weil sich das noch beweisen muss, meiner Meinung nach. Also auch wenn das ein sehr, sehr interessantes Konzept ist und eins, was glaube ich bis zu einer gewissen Größe auch sehr gut funktionieren kann, können gleich noch zu den Risiken sprechen, muss es sich glaube ich trotzdem erstmal jetzt ein bisschen länger im Markt beweisen, als dass man da dann so eine Bewertung auch rechtfertigen kann. Aber, da brauche ich dir nicht erzählen, Märkte sind da irgendwie forward-looking und gerade ist eben sehr viel Excitement rund um dieses Thema und die Leute finden das irgendwie spannend und finden diese Zinsen vor allem spannend und deshalb ergibt es dann so eine hohe Bewertung. Das war ähnlich mit Celestia, als das irgendwie auf 20 Milliarden hochgeklettert ist. Ist das jetzt 20 Milliarden wert? Zu dem aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht. Aber gut, Leute wollen das irgendwie handeln. Etwas hat ein Momentum, etwas hat ein Narrativ. Wir haben letzte Woche hier über irgendwie Momentumfaktor gesprochen. Das hat gerade Momentum sicherlich. Deshalb würde ich auch nicht ausschließen, dass das noch weiter hochgehen kann. Ne? Also der Arthur Hayes, das ist so ein bekannter Kryptoinvestor, der ist auch bei Ethena sehr früh investiert hat. Der hat irgendwie jetzt diese Woche, glaube ich, geschrieben, yeah, let's push it to $10. Also das wäre das Zehnfache von dem, wo es jetzt steht. Das wäre fully diluted von 140 Milliarden. Würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwie mal dorthin gehen kann in einem Hype. Keine Ahnung, ne? Ist das gerechtfertigt? Wahrscheinlich nicht. Deshalb habe ich gerade so ein bisschen geschmunzelt bei den Zahlen.
Also, ich muss ja sagen, das Problem, was ich bei dieser ganzen Bewertungslogik habe, ist, dass du ja irgendwann an so ein totes Ende kommst. Also du hast, was das Wachstum von Ethena angeht, zumindest wie das Business Model aktuell aussieht. Du hast ja gesagt, dass eine Kernidee dahinter ist ja, diesen Carry-Trade zu machen, wo du halt sagst, du kriegst 30% oder nicht ganz 30%, aber du kriegst halt eine Funding-Rate oder du wirst von Leuten, die long gehen wollen, bezahlt, weil es mehr Leute gibt, die long gehen wollen, als die short gehen wollen. Und deshalb ist dieser ganze Trade ja so profitabel. Das wird halt aber problematisch, wenn irgendwann Ethena einfach sehr, sehr groß wird, weil die gehen ja jedes Mal eine Short-Position auf die Staked ETH ein, die sie haben. Und damit könnte dieses Gleichgewicht natürlich auch aus dem Gleichgewicht gebracht werden, sodass du irgendwann für die Shorts bezahlen musst und nicht für die Longs. Und dann dreht sich dieses ganze Geschäftsmodell um, dass halt diese quasi Stabilität des Coins, der kein Stablecoin ist, aber du verstehst, was ich meine, um die zu gewährleisten, du auf einmal bezahlen musst. Und das ist halt so ein bisschen die große Problematik dahinter, glaube ich.
Genau, das ist quasi das ist das ganz zentrale Thema, was quasi, also diese Wachstumslimitationen, das geht quasi auch mit den Risiken einher, ne, weil quasi Leute sagen, okay, ihr könnt das irgendwie nicht als Stablecoin vermarkten, in Klammern machen sie mittlerweile nicht mehr, wenn es quasi hier das Risiko gibt, dass irgendwie diese Funding Rate auch mal negativ oder positiv wird, aber quasi negativ aus USDE-Sicht, dann geht das ganze Modell nicht mehr auf. Da gab es auch noch ein spannendes Announcement, ich glaube erst gestern, also am Donnerstag, und zwar haben sie jetzt Bitcoin als Collateral aufgenommen. Ja, also quasi Bitcoin natürlich viel, viel größerer Markt als jetzt irgendwie ETH Perpetuals. Gibt es quasi den gleichen Carry Trade auch mit Bitcoin, was sicherlich dazu führt, dass die Marktgröße, die Ethina adressieren kann, sich jetzt nochmal vervielfältigt hat, dass sie da jetzt nochmal erstmal reinwachsen können auch. Aber du wirst immer irgendwo diese natürlichen Grenzen haben. Also es wird da irgendwo Wachstumsschmerz irgendwann mal geben. Die Frage, und das kann man, glaube ich, heute auch nicht wirklich beantworten, ist, wo sind die? Oder ab welchen TVL oder ab welchen quasi Größe des USDE-Pools, also das ist der Stablecoin von Ethina, wird man das dann sehen? Und ja, das werden wir beobachten, ne? Also deshalb, ich glaube, da kann man jetzt heute, die Leute zanken sich da auf Twitter und da gibt es irgendwie lange Threads und jeder meint, er ist schlauer als der andere. Ich glaube, der Grundtrade, den die verbriefen, letztendlich ist das ja ein verbriefter Carry-Trade, der ist relativ simpel. Der ist relativ simpel und ich glaube, da muss man jetzt auch nicht irgendwie Finanzmathematiker sein, um das irgendwie zu verstehen. Ich glaube, was Sinn macht, ist, sich die Meinung von Tradern anzuhören, dieser Carry-Trading gibt es ja schon länger und es gibt auch Leute, die das schon bisher ohne diesen verbrieften Rahmen von Ethina gemacht haben. Da hatte mal jemand zuletzt einen ganz guten Twitter-Thread geschrieben, wo er so ein bisschen seine Erfahrungsberichte da erzählt hat, was da in der Vergangenheit schon schiefgelaufen ist, warum das nicht immer alles so ganz so einfach ist, wie das vielleicht erscheinen mag. Und ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen. Ich glaube, so oder so sollte man nicht jetzt wieder den Fehler begehen, den vielleicht manche Leute mit Terra Luna gemacht haben und da irgendwie ihr komplettes Vermögen in einen Stablecoin parken, nur weil der hohe Zinsen macht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese hohen Zinsen von USDE, also von Ethina, noch relativ lange anhalten werden. Aber es kann halt auch mal ganz schnell dann in eine andere Richtung gehen. So, und deshalb glaube ich, auch da sollte man sicherlich sein Risiko irgendwo diversifizieren.
Weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Ich meine, dieser Trade ist ja so dead simple eigentlich, zumindest auf dem Papier, klingt er so. Und ich denke mir dann halt so, warum überhaupt hier die große Marketingmaschinerie anwerfen und irgendwie ein Protokoll zu machen, was du da irgendwie 30 Jahre wachsen lassen möchtest? Also ganz ehrlich, wenn ich das Ding früher erkannt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich hier mit Leverage ohne Ende, also mit Fremdkapital aufgeladen, hätte da irgendwie für 2, 3, 4, 5% mir Geld geliehen und hätte diesen Trade einfach selbst gemacht at scale, hätte die ganze Kohle für mich behalten können und muss dann nicht irgendwie groß Marketingmaschinerie machen und im Endeffekt die Leute auch noch darauf aufmerksam machen, dass sie es mir unter Umständen wegarbitragieren.
Ja, ich weiß, was du meinst. Zum einen, glaube ich, gibt es hier, glaube ich, die Idee, was Größeres zu bauen, also wirklich diesen Blockchain-nativen
Stablecoin
oder verbrieften Asset irgendwo zu schaffen.
Die Vision ist es ja schon.
Genau, ja. Die Vision ist es ja schon. Und das ist schon auch sehr interessant. Das ist ja was, über was schon lange gesprochen wurde, dass man halt da wirklich so eine Blockchain-native Alternative zu USDC, Tether und so weiter schafft. Und ich glaube, das ist das eine. Da könnte man sagen, okay, da gibt es irgendwie so die Vision und vielleicht den unternehmerischen Anreiz, das irgendwie aufzubauen. Man könnte ihnen natürlich auch vorwerfen, so haben sie es jetzt geschafft, aus dem Nichts quasi mit diesem Packaging hier ein 14 Milliarden Token mal eben zu launchen, wo von dem Team irgendwie wahrscheinlich 25-30% gehört. So weiß ich nicht, was jetzt einfacher ist, sich da irgendwie mit Fremdkapital aufladen, um selber irgendwie ein bisschen PNL zu machen oder zu sagen, hey, wir machen ein Produkt und wir monetarisieren durch die Hintertür über den eigenen Token, wo wir jetzt quasi auf dem Papier wahrscheinlich irgendwie Milliardäre, so das Team als gesamtes irgendwie Milliardäre jetzt geworden sind. Klar, die Westen über ein paar Jahre und so weiter, also die werden da, das wird man dann sehen, wie viel die da wirklich rausziehen können, aber ja, also wenn man das wirklich rein ökonomisch nur betrachten möchte, keine Ahnung, macht wahrscheinlich auch Spaß.
Ja, also spannende Nummer. Aber trotzdem noch ein anderer Punkt. Du hattest gerade schon angesprochen, eine News, die halt kam, war von wegen, sie nehmen jetzt auch Bitcoin als Collateral oder also diversifizieren sich da in der Hinsicht. Es gab aber noch eine zweite News in der Richtung, ne?
Es gab eine zweite News und zwar, oder es gab eine spannenden, es gab Beef in der DeFi-Welt diese Woche.
Warte, das muss ich mir aufschreiben für den Episodentitel. Warte mal, Beef in der DeFi-Welt. Finde ich toll.
Und zwar Maker, Maker Protocol, die ja wiederum Emittent von dem DAI Stablecoin sind natürlich auch aufmerksam geworden auf diese Ethena Yield und haben jetzt stärker angefangen, USDE als Collateral für den DAI Stablecoin mit aufzunehmen.
Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so, das ist so Meta, weißt du, ein Stablecoin kauft den nächsten Stablecoin und alle sind stable.
Genau, so, und da merkst du schon ein bisschen, wo jetzt vielleicht, worum jetzt auch die Debatte da ging. Und zwar, glaube ich, erstmal waren das 100 Millionen und dann hat man aber relativ, gab es jetzt Proposals, eben Governance Proposals auf Maker, das relativ aggressiv zu erhöhen. Und ich meine, du merkst schon wieder, ich habe wieder gute Recherche betrieben. Ich meine, es waren auf bis zu 2-5% des DAI-Backings jetzt in USDE dann zu halten. Ja, also jetzt immer noch ein kleines Teil des Kuchens, aber natürlich von quasi von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit das hochzufahren. Und das hat jetzt eine gewisse Kontroverse hervorgerufen, denn, also quasi, warum macht Maker das? Weil die natürlich sehen, hey, also 30% kriegen halt nirgendwo anders. Ne? Sie haben halt ansonsten haben die irgendwelche Staatsanleihen und sonst was, die quasi den DAI Stablecoin backen. Und dann ist das, und die geben sie fast 1:1 weiter. Also wenn du heute deine DAI stakest, also die in SDAI, dann kriegst du auch die ungefähr die, na, jetzt sind sie schon, sie haben es, glaube ich, jetzt angehoben. Es waren irgendwie lange 5%, jetzt kriegst du aktuell, glaube ich, schon irgendwie 10 oder sowas. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr drauf geschaut. Das heißt, da geben sie wirklich einen Großteil der Umsätze, die sie machen, mit dem Collateral weiter. Ne? Weil das ist quasi das Geschäftsmodell, ist das gleiche wie das von Circle, was du ja so gerne hast, oder von Tether. Du nimmst Assets auf, kannst die irgendwie anlegen und gibst aber keine oder ein bisschen dieser Zinsen weiter an deine User. Also Circle gibt nichts weiter, DAI gibt schon ein bisschen was weiter, aber Maker macht trotzdem enormen Umsatz damit. So, was sie jetzt natürlich sehen, ist, okay, hier, jetzt haben wir diese USDE, da kriegen wir 30% drauf, wenn wir das halten. Und selbst wenn wir das jetzt nur zu irgendwie einem relativ kleinen Teil, also 2-5%, ins Portfolio mit reinnehmen, von den ganzen Assets, die unsere DAI backen, als Collateral, können diese 30% halt einen massiven Treiber zu unserem gesamten Protokollumsatz sein, weil quasi 30% halt ein Vielfaches ist von dem, was wir mit unseren ganzen anderen Assets verdienen. Daher kommt diese Logik. Und mir leuchtet das auch ein aus einer Maker-Sicht. Nur hat das jetzt quasi andere Leute in der DeFi-Welt auf den Schirm gerufen, die quasi gesagt haben, okay, unser Protokoll, und in dem Fall war das Aave ist so das führende Borrow-Lending-Protokoll auf Ethereum, unser Protokoll hat quasi super viel Abhängigkeit von DAI, weil DAI in vielen von unseren Loans hinterlegt ist. Ihr macht jetzt hier diese Verschachtelung von irgendwelchen Stablecoins und irgendwann, keine Ahnung, fliegt das vielleicht mal alles um die Ohren und dann ist unser Protokoll auch mit dran. Und deshalb gab es jetzt von Aave quasi den Aufruf oder einen Governance Proposal, DAI komplett von aus den Aave-Pools rauszunehmen. Also quasi DAI zu verbannen aus der Aave-Welt. Als quasi Reaktion auf ein neues Risikoprofil, was Maker jetzt in ihrem Stablecoin da hinterlegt hat. So, und das war jetzt so ein bisschen die Kontroverse die Woche, die sehr stark auf Twitter ausgetragen wurde. Und natürlich hängt das alles wieder mit den Ethena-Risiken, dieses Carry Trade zusammen. Ne? Also das ist quasi so ein bisschen so eine Kette jetzt, so eine Kettenreaktion, die man da sieht. Und ich habe da ehrlicherweise nicht so eine starke Meinung zu. Ich finde, vom Bauchgefühl würde ich sagen, wenn, solange das Collateral, das USDE im kompletten DAI-Pool ausmacht, relativ klein ist, und das ist es aktuell, sehe ich da relativ wenig Probleme. Und ich finde die Reaktion ein bisschen übertrieben. Gleichzeitig zeigt das, glaube ich, ganz gut, welche Risiken man da auf dem Schirm haben muss, wenn man halt gewisse DeFi-Protokolle nutzt. Also sagst du, nutzt Aave, und sobald du auf Aave bist, hast du jetzt eigentlich ein Risiko-Exposure zu Ethena, weil auf Aave quasi gewisse große DAI-Pools liegen, DAI durch USDE von Ethena gebackt ist, so, und ne, wenn irgendwo Ethena hinten kaputt geht, geht vielleicht depackt vielleicht DAI, dann hat Aave Probleme und dann hast du vielleicht Probleme irgendwie da dein Loan entsprechend wieder rauszubekommen oder sonst was. Also das sind quasi Risiken, die alle miteinander zusammenhängen, und ich glaube, das hat es jetzt nochmal ganz schön verdeutlicht. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend.
ich liebe alles daran. Ich liebe alles an dieser Geschichte. Es ist, das ja, ist
du, bist einfach, Game of- du bist einfach ein Trash-TV. Du bist einfach ein Trash-TV-Fan. Und das ist quasi deine Kragenweite.
Das hat Game of Thrones-Qualitäten, die du hier beschreibst. So von wegen. Und interessanterweise ja trotzdem, muss man ja überlegen, die ganze Blockchain-Nummer ist ja an den Start gegangen mit so einem Dezentralisierungsgedanken. Also eigentlich war der ausschlaggebende Punkt der Finanzkrise 2007, dass sich halt der gute Satoshi, heißt ja eigentlich so, ja, ne? Satoshi. Also Satoshi heißen ja auch also, diese kleinen
Bitcoin. Also das ist das Pseudonym, ja. Satoshi Nakamoto.
Ja, okay, okay. Und der hat sich eigentlich hingesetzt und gesagt, boah, Finanzkrise 2007, total scheiße. Einer hat sich verzockt und irgendwie leiden wir jetzt alle drunter. Lass mal anders machen, lass mal eine dezentrale Welt schaffen. So, und jetzt hat man zwar irgendwie die Technologie mit der Blockchain, die sicherlich noch nicht ausgereift ist, und kommt jetzt um die Ecke. Und aber trotzdem neigen Finanzinstitutionen und selbst wenn es Protokolle sind, dann trotzdem sich auch in dem Kryptospace zu so einer Gruppen- oder Bildung, die halt im Endeffekt dazu führt, dass wenn einer in der Kette verkackt, alle anderen mit abschmieren.
Naja gut, da würde ich ein bisschen widersprechen. Also zum einen ist der ganz große Unterschied zur Finanzkrise, dass du Transparenz hier hast im System. Die, also das, was glaube ich, also eine der Hauptgründe, warum die Finanzkrise so tragisch und so massiv geworden ist, war, dass keiner wusste, was denn die anderen auf ihren Büchern haben und diese ganze Intransparenz und keiner wusste, wie groß das eigentlich ist, bis es dann zu spät war. Hier sehe ich in Realtime genau die Risiken, kann das alles nachzuvollziehen, wer hat wie viel von welchem Stablecoin irgendwo als Backing, was sind die Abhängigkeiten, ich kann mir das modellieren, wenn ich irgendwie ein Geek bin und sonst was. Also das ist, glaube ich, schon mal einer der ganz, ganz großen Unterschiede, die Transparenz, der permissionless Access, also Aave als Protokoll kann entscheiden, möchte ich DAI nutzen, möchte ich DAI nicht nutzen, möchte ich irgendwie in Ethina-Liquidität jetzt mit reingehen oder sonst was. Also diese Lego-Bausteine, die irgendwie miteinander verwurschtelt werden können, was, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz neue Architektur hervorruft. Aber ich glaube, was du richtig beschreibst und was, glaube ich, so eins der Learnings ist, auch der Blockchain-Enthusiasten, ist, dass du trotzdem natürlich starke Netzwerkeffekte hast. So, und ich glaube, Netzwerkeffekte führen immer dann dazu, dass du irgendwie da so eine, ja, irgendwie so ein Clustering von irgendwie wenigen großen Playern hast letztendlich. Und ich glaube, die Netzwerkeffekte sind, ja, die muss man wissenschaftlich sich anschauen, aber ich glaube, die hängen jetzt nicht damit zusammen, ob das quasi auf einem offenen, dezentralen Ledger Daten gespeichert werden oder irgendwie in einem Closed-Loop-Finanzsystem, was wir irgendwie davor hatten oder was ja heute immer noch besteht, sondern die kommen irgendwie, da gibt es andere Dynamiken, dass quasi, weiß ich nicht, dass halt gewisse Sachen attraktiver werden, je größer sie werden und dem dann irgendwie weniger Risiko zugeschrieben wird, obwohl vielleicht eigentlich das Risiko in irgendeiner anderen verdeckten Art und Weise doch exponentiell steigt. Also ich glaube, die Netzwerkeffekte sind die interessante Sache. Und ich würde aber, ganz, ganz letzter Punkt, ich würde aber schon sagen, dass wir gesehen haben, dass Blockchain-Systeme relativ resilient sind. Also es kann schmerzhaft sein. Ich glaube, wir haben das ja mit dem USDC-DPEC vor ziemlich genau einem Jahr, haben wir das ja hier mal länger besprochen, wie gut die DeFi-Welt aber letztendlich funktioniert hat. Also alle Loans, die halt irgendwie liquidiert hätten werden sollen, wurden liquidiert. Also das meine ich mit schmerzhaft quasi. Es kann halt dann Leute hart treffen, die quasi diese Risiken nicht auf dem Schirm haben. Aber das DeFi-Finanzsystem als solches ist ziemlich resilient und funktioniert eigentlich sehr gut, auch in sehr stressigen Situationen und in Zeiten von hoher Volatilität. Also ich würde schon nach wie vor sagen, dass es ein anderes und auf gewisse Art und Weise besseres Finanzsystem ist, was man auf diesem Blockchain-Rails dort aufbauen kann. Und wir sind heute noch nicht da, aber wo wir hoffentlich mal irgendwie hinkommen.
Naja, was ich damit sagen wollte, war jetzt nicht zwangsläufig, dass das System genauso scheiße ist wie das davor, sondern einfach, dass die menschliche Natur halt irgendwie zu so einer Gruppenbildung neigt. Und ich gebe dir recht, dass das ganze System scheint mir transparenter. Also ich persönlich würde niemals anfangen, da irgendwie in Block Explorer bis ins Detail einzudrillen. Aber wenn du ein Geek bist, kannst du das im Grunde machen. Ich weiß nicht, ich glaube, also es gab ja Leute wie Michael Burry und so weiter, die das auch in der Zeit der Finanzkrise gemacht haben. Also offensichtlich waren die Daten irgendwo da. Sie sind wahrscheinlich nicht ganz so einfach zugänglich. Aber ich gebe dir recht, dass der Transparenzaspekt auf jeden Fall auf der Blockchain-Seite ist. Nichtsdestotrotz sehen wir halt, dass sich trotz dieser ganzen Dezentralisierung immer wieder systemische Risiken bilden. Und Wir haben das zum Beispiel in dem letzten Crash gesehen, dass eigentlich mit Terra Luna ja vieles seinen Ausgang gegeben hat. Also manche Leute führen ja auch noch den FTX-Crash darauf zurück, weil sich Alameda wiederum über drei Ecken dann da halt auch schon mit verkalkuliert hat und sich einfach viele Akteure zu dem Zeitpunkt schon die Finger verbrannt hatten und man das halt versucht hat, noch irgendwie länger aufrechtzuerhalten. Und ich gebe dir zwar recht, dass diese Protokolle der Liquidation von, wenn nicht mehr genug Sicherheiten da sind und so weiter, wirst du halt ausgestoppt und so weiter, dass das System funktioniert. Ja, das glaube ich auch. Ist aber ehrlicherweise ja auch nicht das Problem, was du in der Finanzwelt 1.0 hast, so nach dem Motto, sondern da versucht man ja halt auch Ermessensentscheidungen zu treffen, wo man sagt, hey, pass auf, wir hätten ja auch einfach sagen können, ja, wenn eine Bank sich verkalkuliert, dann lassen wir die halt hops gehen, so nach dem Motto. Ist halt dein fucking Problem. Da hängen halt aber ein paar mehr wiederum Konsequenzen dran, weshalb man sich dagegen entschieden hat, das überhaupt zu machen. Weil du, natürlich könntest du es halt sagen, aber dann sind halt auch die Deposits aller Leute weg, was halt wiederum Ketteneffekte nach sich führt. Und ich glaube, dafür ist es noch zu früh zu beurteilen, ob das System wirklich funktioniert, weil lass mal die ganze Welt über eine Blockchain laufen und dann zieh einfache Smart-Contract-Logiken durch, die halt dann dazu führen, dass im Endeffekt Menschenleben komplett irgendwie an den Rand gedrängt werden. Und das wird man dann auch nicht machen wollen.
Wenn du dich erinnerst, wir hatten auch, glaube ich, ziemlich genau vor einem Jahr diese Diskussion hier mal, eben nach dem USDC-Crash, wo ich das auch schon so ein bisschen beschrieben hatte, dass diese Transparenz natürlich, oder wir hatten das nach Curve, nachdem es diese Curve-Geschichte mit dem verrückten Gründer
auch gab, der irgendwie
sein Geld auch in Immobilien in Australien gesteckt hat.
Das war mein Geburtstagsgeschenk.
Da hatte ich
das war eine Geburtstagsfeier, also wo ich Geburtstag hatte.
Da hatte ich dir hier mal beschrieben, dass quasi diese Transparenz Vor- und Nachteile hat. Und der Nachteil ist eben, dass Leute natürlich gezielt dann auch, sag ich mal, gegen dich traden können oder gewisse Sachen ausnutzen können, weil es eben transparent ist, wie viel Leverage auf gewissen Positionen ist, wie stark das Belieren ist und ich genau weiß, okay, wenn ich den Preis jetzt noch 10% bewegen kann, dann gibt es hier irgendwie eine Welle an Liquidationen, die wiederum natürlich den Preis weiter drücken und dann kann ich vielleicht wieder günstiger einkaufen. So, also das ermöglicht es quasi, die Transparenz, dass man quasi auch dann irgendwie gejagt wird von Hedgefonds oder wie auch immer. Das ist übrigens auch einer der Risiken im Zusammenhang, da schießt sich wieder ein bisschen der Kreis mit Ethina, dass man gesagt, okay, ihr macht transparent genau, was euer Exposure ist, wo ihr welche Position habt und so weiter. Aber das kann natürlich wiederum Leute hervorrufen, die quasi genau dann gegen euch traden werden. Und letzter Punkt noch zu dem, was du gesagt hast, quasi, es wird sich erst zeigen, wenn die DeFi-Welt und die Blockchain-Finanzwelt wirklich viel, viel größer ist, ob diese, sag ich mal, eher Laissez-faire-Modus von, wenn halt irgendwer kaputt geht, geht er halt kaputt und wir haben hier keine Backstop-Liquidity und es gibt keine Zentralbank, die am Ende des Tages sagt, okay, stopp, wir halten jetzt irgendwie das Trading und so weiter. Ob das wirklich das resilientere und bessere Finanzsystem ist versus das, was wir irgendwie in der aktuellen Welt haben. Und da hatte ich ja mal den Vorschlag gemacht und da hast du mich, glaube ich, so ein bisschen für verarscht damals, dass ich gesagt habe, okay, genau aus dem Grund braucht es vielleicht irgendeine, und das ist wahrscheinlich keine Zentralbank, aber irgendein Konsortium von DeFi-Protokollen, die in ganz, ganz krassen, extremen Situationen dann auch irgendwo sich abstimmen können und schnell handeln können und irgendwo Liquidität bereitstellen können oder irgendwo einen Handel meinetwegen kurzzeitig aussetzen können oder sowas. Also das kann sein, dass wir solche Circuit Breaker auch in der Blockchain-Welt in Zukunft brauchen. Die Frage ist, kannst du das dann in der dezentralen Welt wirklich abbilden oder ist das einfach, geht das letztendlich gar nicht? Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele ungelöste Fragen. Wir sind heute, deshalb dieses We're still early, man merkt es dann wieder, es trifft einfach doch immer wieder zu. Es gibt noch ganz viele Fragen, die da geklärt werden müssen. Ich glaube, dieses ganze Ethena-Maker Geschichte, die wir jetzt diese Woche gesehen haben, war jetzt einfach mal ein weiterer Datenpunkt, was es da für interessante Entwicklungen gibt. Und ja, wir werden sehen, wie das dann letztendlich ausgeht.
Also ich möchte hier einmal zu Protokoll geben, dass ich mich verwehre gegen den Vorwurf, ich würde dich verarschen. Das sieht mir überhaupt nicht ähnlich und das will ich niemals machen. Aber lass uns lieber schnell das Thema wechseln. Bei Alles Coin Nichts Muss sprechen wir ja häufig über Bären und Bullen. Wird Zeit, dass wir dieses dynamische Duo um einen weiteren Zeitgenossen erweitern. Den Panda. Die Rede ist von Bitpanda. Die sind nämlich nicht nur Marktführer für Krypto im deutschsprachigen Raum, einer von wenigen BaFin-regulierten Playern in dem Space, und zwar der mit den meisten Lizenzen in Europa, sondern auch neuer Sponsor von Alles Coin nichts muss. Das macht uns nicht nur sehr glücklich, sondern bringt Julius, unseren Münchner Jungen, dem FC Bayern noch ein Stückchen näher, als das ohnehin schon der Fall ist. Wenn ihr ihm da bald Gesellschaft leisten wollt, rate ich euch, euch schnellstmöglich bei BitPanda zu registrieren. Die Jungs und Mädels dort hauen nämlich regelmäßig Aktionen und Gewinnspiele für Neu- und Bestandskunden raus, sodass ihr mit etwas Glück vielleicht bald mit Julius in der Allianz Arena chillt, über Krypto fachsimpelt und Fußball schaut. Den entsprechenden Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Es lohnt sich, denn Bitpanda bietet über 390 handelbare Kryptoassets, 39 Stakeable Coins und 2800 weitere digitale Assets an, was die Plattform zur ersten Adresse für Einsteiger und fortgeschrittene Investoren macht. Das Beste daran, Bitpanda erhebt weder Ein- noch Auszahlungsgebühren. On top solltet ihr auf keinen Fall die nächsten Folgen von Alles Coin Nichts Muss verpassen. Wir haben nämlich deutlich mehr als ein bisschen Werbung zusammen vor, sondern tüfteln gerade an echt coolen gemeinsamen Aktionen, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Es gab nicht nur Beef in der DeFi-Welt, oder eigentlich bleiben wir ja in der DeFi-Welt, sondern du bist auch scheinbar sehr, sehr happy mit Pendel, oder?
Achso, ja, das und das hängt jetzt auch noch so ein bisschen mit Wiener zusammen. Wir kommen irgendwie gar nicht weg von dem Thema. Ich wollte ein kurzes, also Pendel haben wir hier jetzt auch ganz oft drüber gesprochen. Ich wollte da einfach mal kurz hier die Siegerrunde drehen und kurz sagen, dass sämtliche Pendel-Trades, wenn man da die dann gemacht hat, sich einfach so krass ausgezahlt haben. Also man hat ja auch auf Pendel jetzt auch auf den Ethena Airdrop hin traden können und quasi diese Yield-Token für quasi Ethena kaufen können, wo man jetzt quasi diese Punkte oder Shards gesammelt hat, die sie jetzt in dem Airdrop resultiert sind. Und ich habe da ein paar Zahlen diese Woche auf Twitter rumgeistern sehen. Das waren irgendwie mehrere 100% Returns, die Leute da jetzt in ein paar Wochen mitgemacht haben. Für Eigenlayer muss man sagen, ist es Ganze aktuell so absurd. Das muss ich jetzt vielleicht noch kurz erklären. Also jetzt der erste Liquid Restaking-Anbieter mit EtherFi ist ja jetzt an den Markt gegangen, zu einer relativ hohen Bewertung. Ich glaube, haben wir letzte Woche, war das eine der Hörerfragen, wie wird das, wie beeinflusst das quasi die Bewertung von den anderen Protokollen, die jetzt erst in Zukunft noch an den Markt gehen, wo ich so ein bisschen gesagt habe, gut, der Markt wird sich natürlich daran orientieren, was die Bewertung von dem einen ist. Das ist das Beste, den besten Vergleichswert, den du hast. Und wahrscheinlich werden die anderen auch irgendwo in dieser Range dann letztendlich traden. Das hat aber dazu geführt, dass ein massives Repricing jetzt auf Pendel stattgefunden hat für diese Yield-Token. Weil nochmal, für die Yield-Token sammelst du einmal Eigenlayer-Punkte, aber eben auch Airdrop-Punkte der einzelnen Liquid-Restaking-Protokolle. Und die Annahme, was diese Punkte für die Liquid Restaking-Protokolle wert sind, war halt bisher relativ niedrig. Da hat man eher so gesagt, okay, ich sammle quasi Eigenlayer-Punkte und ich kriege als Goodie noch so ein bisschen so die Kirsche obendrauf, kriege ich halt noch so ein bisschen irgendwie Punkte von Renzo oder keine Ahnung, mal schauen, was die überhaupt wert sind. Und dadurch, dass EtherFi jetzt so viel wert ist am Markt, gab es ein massives Repricing von diesen Yield-Tokens auf Pendel. Und es ist jetzt tatsächlich so, und das ist eigentlich ein ganz interessanter Effekt, man ist eigentlich davon ausgegangen, dass der Wert von diesen Yield-Token mit der Zeit runtergeht, gegen Null geht. Asymptotisch. oder auch nicht. Weil natürlich die Menge der Punkte, die du sammelst, quasi mit jedem Tag, der verstrichen ist, weniger wird. Also gestern konnte ich noch mehr Punkte sammeln als heute. Und morgen sind die Punkte von heute, die ich heute bekomme, auch schon wieder weg. Deshalb sollte der Token eigentlich weniger wert sein morgen, als er noch heute wert ist. Diese Preise sind jetzt aber massiv angestiegen, weil es eben so ein Repricing von diesen Punkten, die man sammelt, gab. So dass ich jetzt mal nachgeschaut habe und die Yield-Token, die ich gekauft habe, ich könnte die heute für mehr verkaufen, als ich sie eingekauft habe. Plus, ich habe diese ganzen Punkte gesammelt. Also das ist schon wieder ein absoluter Megatrade sozusagen. Deshalb, da wollte ich kurz mal, ich glaube, einige Leute aus der Community bei uns auf Telegram sind da ja auch aktiv. Ja, Glückwunsch an alle, die da irgendwie früh aktiv geworden sind. Und sämtliche Pendel-Plays haben sich bisher irgendwie ganz gut ausgezahlt.
Das ist witzig. Also ich muss gestehen, also erstmal Gratulation. Ne? Ich versuche mir ja abzugewöhnen, dir hier irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf zu knallen, weil du wieder Geld machst, während ich nur zuschaue. Aber trotzdem, ich freue mich natürlich sehr für dich. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich immer, wenn wir über, also Pendel habe ich ja mittlerweile gecheckt, Aber wenn du so über Liquid Restaking, Eigenlayer und bla 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 mit den ganzen Begriffen um dich wirfst, dass ich immer so ein bisschen outzone. Also ich höre dir zu und ich verstehe immer die Logik und Ende vom Lied oder Bottomline ist halt, Julius hat Geld verdient. Aber so den Weg dazwischen, also diese ganzen Begriffe, krieg ich irgendwie nicht so richtig auf die Kette. Deshalb meine Frage, jetzt um diesen ganzen Pendel-Game da mitzumachen, da bin ich jetzt wahrscheinlich viel zu spät dran, oder?
Auf jeden Fall nicht mehr früh dran. Aber wir haben es ja früh genug besprochen. Also ja, don't blame me.
Nein, mach ich ja nicht.
Ich weiß es. Die Frage ist natürlich, wann launcht Eigenlayer am Ende des Tages? Das ist die wichtige Frage, weil das quasi, du kannst jetzt irgendwie mit jedem Tag Punkte sammeln, aber du musst ja irgendwie diesen Yield-Token bepreisen und dafür musst du dir quasi einen Erwartungswert bilden, wie viele Punkte du noch sammeln kannst damit. Und ja, da weiß ich nicht, wie einfach das jetzt noch ist, das zu bestimmen. So im Januar war es sicherlich einfacher zu sagen, okay, das ist irgendwann zwischen April und Juni. Ich glaube, diese Timeline würde ich nach wie vor machen. Nur jetzt sind wir schon im April. Wenn du Pech hast, hast du jetzt vielleicht noch irgendwie 30 Tage, wo du Punkte sammelst. Wenn du Glück hast, hast du jetzt noch 3 Monate. Dann lohnt es sich wahrscheinlich schon. Das andere weiß ich dann nicht.
Aber das ist eigentlich eine ganz gute Frage, die ich mir nämlich diese Woche schon häufiger gestellt habe. Und ich glaube, sie passt hier ganz gut rein, weil sich die Frage vielleicht auch andere Leute in der Community stellen. Und die steht nicht in unserem Skript. Aber Thema Airdrops. Also wir sammeln ja diese Punkte eigentlich, weil wir hoffen, oh, da winkt am Ende der große Check bei einem Airdrop. Und dieses Punktesystem ist ja relativ neu. Also ich glaube, so in dem letzten Cycle gab es das jetzt noch nicht so, sondern da war es halt irgendwie so, du kriegst einen Airdrop, weil du es ausprobiert hast, du wusstest aber vorher nichts. Und jetzt hast du irgendwie relativ starke Incentive oder du siehst halt schon währenddessen, dass du halt irgendwie Punkte bekommst. Und die Frage, die ich mir stelle, gibt es eigentlich so eine Cap? Also ich habe zum Beispiel beim Arbitrum Airdrop, da habe ich ja super wenig gemacht gehabt, habe ein bisschen was bekommen. Das waren so irgendwie, keine Ahnung, 1.500, 2.000 Euro oder umgerechnet, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ich bin ja hier so ein bisschen am Hyperliquid, obwohl ich allen sage, sie sollen die Finger davon lassen, aber ich bin ja da so ein bisschen unterwegs und ich sammle da ja auch Punkte. Gibt es da irgendeine Cap nach oben, also dass du sagst so, ja, ich habe noch nie einen Airdrop gesehen, wo du mit einer Wallet über 10.000 Euro verdient hast oder so? Oder gibt es theoretisch auch, also wenn du jetzt der Mega-Whale auf Hyperliquid bist, besteht auch die Möglichkeit, dass du theoretisch einen Airdrop über eine Mio bekommst? Oder also wie funktioniert die Logik dahinter?
Ja gut, also wie sich's läuft, also der ganz einfache Dreisatz, den man machen kann, ist zu sagen, okay, was ist meine Annahme, mit was für einem Fully Diluted Valuation dieses Protokoll am Ende des Tages an den Markt gehen wird, also Hyperliquid. Du kannst jetzt anschauen, zu was tradet DYDX heute, zu was traden irgendwie andere Perps, Dexes heute und kannst dir da irgendwie einen Mittelwert bilden und sagst dann, okay, das ist irgendwie am Ende des Tages, keine Ahnung, Summe X wert.
Ja, sagen wir jetzt 1 Milliarde fürs Rechenspiel.
Eine Milliarde, okay. Milliarde FTV. Dann kannst du mal schauen, historisch, was haben andere Protokolle prozentual als Airdrop ausgeschüttet. Na, dann bist du so irgendwie in dieser Range 5-7%. Mal einer ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Sagen wir jetzt mal hier vielleicht irgendwie am unteren Ende.
50 Mio.
Ja. Das heißt, hier werden jetzt 50 Mio als Airdrop ausgeschüttet. Na, also das wird viel, viel mehr sein, aber wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel. Und dann kannst du dir mal so ein bisschen gucken, okay, wie viel Volumen ist denn, wenn die jetzt wirklich einfach nur Volumen incentivieren, oder ich weiß gar nicht, ob es da ein Punktesystem gibt.
Es gibt ein Punktesystem.
Okay, dann kannst du mal gucken, okay, wie viel
Punkte. Und ich sehe sogar, welcher Rank ich bin von allen Usern.
Genau, und dann kannst du dir mal überlegen, okay, was für ein Rank bist du und kannst dann überlegen, okay, wie werden die das wohl verteilen, diese Tokens in Wert von dann 50 Millionen Dollar. Wenn darüber haben wir letzte Woche übrigens gesprochen, werden die linear verteilen und dann kann es natürlich zu so krassen Outcomes kommen, wie du gerade beschrieben hast, dass der eine Whale, der irgendwie 30% aller Punkte gesammelt hat, dass der halt dann von diesem 50 Millionen Kuchen irgendwie ein Viertel bekommt.
Ja.
Genau, oder ja, genau sowas bekommt. Oder es gibt es dann irgendwie Cap, dass sie sagen, okay, wir wollen das halt eher verteilen, sodass auch die Leute, die jetzt wirklich nur einmal auf Hyperliquid getradet haben, ein paar Token bekommen, dann ist das eher in so unterschiedlichen Tiers und dann hast du nicht diese ganz krassen, diese ganz krassen Outlier nach oben.
Aber selbst bei so einem Cap-Tier, also worüber reden wir bei so einem Cap? Also mal angenommen, wenn ich jetzt 50 Millionen, also du sagst ja, es sind mehr, also jetzt, ne, wir haben überhaupt keine Ahnung, die Zahlen, die wir gerade genannt haben, waren jetzt einfach komplett aus der Luft gegriffen. Aber bei so einem 50 Millionen Ding, was wäre da jetzt, also das ist die Frage, die ich mir stelle, wenn die es cappen, ist es zum Beispiel, ist 10.000 für einen Whale, ist ja wiederum nichts dafür, dass er da irgendwie, keine Ahnung, am Tag 20 Millionen hin und her schiebt.
Könnte ich mir schon vorstellen, dass die Top 10 Wallets oder die krassen Whales da irgendwie sechsstellige Airdrops rausziehen.
Okay, sechsstellig.
Kann ich mir schon vorstellen.
Okay.
Bei dem Rechenbeispiel.
Ja, jetzt, ja, ne? Bei dem Rechenbeispiel.
Also genau, es gab bestimmt schon Airdrops. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Airdrops gab, wo schon jemand irgendwie hoch sechsstellig eine Wallet bekommen hat. Oftmals kommt ja der wirklich krasse Gewinn kommt ja daher, dass die Leute ganz viele Wallets haben und darüber. Also ich glaube, das kann man sagen. Ich glaube, es war, ohne das jetzt irgendwie empirisch mir genau angeschaut haben, aber vom Gefühl, die Airdrops, die ich gesehen habe, auch die, wo ich selber was bekommen habe, war es, glaube ich, im Nachhinein immer die bessere Wahl, das mit mehreren Wallets zu machen, als versuchen, eine Whale-Wallet zu haben, die irgendwie, wo ich alle meine Punkte in der sammel. Einfach weil das Bestreben der Protokolle natürlich ist, viele Leute, viele Wallets, viele Nutzer zu incentivieren und das nach oben hin irgendwo zu cappen. Und du wahrscheinlich, wenn du jetzt so ein Super Whale bist auf Hyperliquid, du wahrscheinlich mehr bekommst, wenn du 20 mittelmäßig aktive Wallets hast, als wenn du eine super krasse Whale-Wallet hast. Wäre jetzt mein Bauchgefühl. Ne?
Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir schon gestellt habe. Wie gesagt, ich farme diesen Airdrop ja nicht aktiv, aber ich werde da hoffentlich was bekommen. Und das ist wirklich so die Frage, ob ich da jetzt weiter mit meiner einen Wallet trade oder jetzt nochmal eine zweite quasi aufbaue. Ich habe keine Ahnung. So oder so, also nur fürs Protokoll, ich werde da keine Whale-Wallet haben, sondern ich mache da halt mit ein bisschen Spielgeld. Also und ich würde, wie gesagt, also nochmal der ausdrückliche Hinweis, ich würde da wirklich keinem Menschen zu raten, da irgendwas in der Hinsicht zu machen. So, das vielleicht als Disclaimer an der Stelle, den ich wirklich auch ernst meine und trotzdem wieder besseren Wissens alles andere mache. Anyways, du warst gerade schon dabei, deine Siegerrunde zu laufen. Und ich würde dich gerne weiterlaufen lassen, weil du hast in der Telegram-Gruppe schon angeteasert, dass du in der Meme-Coin-Lotterie gewonnen hast. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Woche, die letzten 7 bis 10 Tage waren relativ witzig. Genau, also ich werde noch kurz kurze Disclaimer oder Erklärung vorweg. Ich gehöre auch zu den Leuten, irgendwie zu der Gruppe an Kryptoinvestoren, die letzten Cycle noch irgendwie so relativ kritisch oder Memecoins so ein bisschen belächelt haben. Also das, wie Doge war ich irgendwie nicht groß in Shiba Inu oder sowas, nicht mitgenommen und mir auch gedacht, okay, was das irgendwie, warum ist das so plötzlich so viel wert, ne?
Und dann kam der Hund mit Hut.
erstmal kam dann Bonk im Oktober, nachdem ich auf der Solana Breakpoint war und ich dieses Team eigentlich total cool fand und dann Bonk so durch die Decke gegangen ist. Und dann kam Anfang Dezember so irgendwie auf Solana irgendwie mehr Meme-Coins auf. Und das hat dann bei mir so angefangen, so ein bisschen so ein Umdenken vorzurufen, wo ich mir gedacht habe, okay, ist das jetzt, kommt das jetzt wieder auf? Und da hat man aber noch nicht, oder ich habe noch nicht abgesehen, wie groß das dann irgendwie werden wird. Auf jeden Fall habe ich diesen Hund mit Hut gesehen, fand den irgendwie lustig und habe da ein bisschen was investiert, aber wirklich auch sehr, sehr wenig. Aber es ist natürlich mega gelaufen. So in Hindsight hätte man natürlich noch viel mehr rausholen können, aber war eh schon cool. Aber ich habe mich damals schon sehr stark begrenzt. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Sachen irgendwie gekauft. So, dann ging das jetzt irgendwie dieses Jahr im Frühjahr natürlich, wir haben es hier ein paar Mal besprochen, ad absurdum, irgendwie Memecoins 50.000 Stück jeden Tag, 99,9% davon direkt wieder auf Null gegangen und so weiter. Und ich habe aber trotzdem meine Strategie so ein bisschen beibehalten, zu sagen, also ich habe zum einen realisiert, okay, das ist eine Sache, die uns jetzt länger beschäftigen wird, die irgendwie jetzt, die ist here to stay, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen besser Vergleich, so wie NFTs 2021, ist irgendwie das neue Meta, was jetzt irgendwie, wo Leute spekulieren. Und habe es deshalb irgendwie auch nicht mehr so gelernt, über die letzten Monate nicht mehr so kritisch zu betrachten und so zu belächeln, sondern ich habe es irgendwie angefangen, ernst zu nehmen. Und irgendwie, das war auch übrigens ein witziges Kommentar, was jemand bei uns in der Telegram-Gruppe diese Woche geschrieben hat, irgendwie, ja, hört mir auf, Meme-Coins, doch alles noch Quatsch und so, die sind nichts wert. Das ist schon richtig, aber ich würde demjenigen antworten, das ist quasi der richtige Mid-Curve-Take. Ne? Also quasi der Left-Curve-Take ist, okay, ich will einfach gamblen, gib mir irgendein Instrument zu gamblen und dann nehme ich halt das, was irgendwie, was gerade da ist. Und der Right-Curve, quasi intellektuelle Take drauf wäre, den wir hier auch schon mal so ein bisschen vorgetragen haben, alles in der Welt, was irgendwie, worauf irgendwie getradet werden kann oder was irgendwie, weiß ich nicht, worauf man spekulieren kann, was irgendwie memeable ist, wird halt auch tokenisiert werden und wird irgendwie dann, wenn es die Plattform dafür gibt, dann auch getradet werden. Deshalb sind Meme-Coins quasi ein wichtiges Vehikel dafür. Und der Mid-Curve-Take ist quasi, okay, es geht alles auf Null, ist alles nichts wert. Dann habe ich angefangen, so ein paar Plays zu machen, Aber wirklich sehr, sehr wenig. Also meine Strategie, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, war da wirklich wenig Investments zu machen, aber die dann mit ein bisschen mehr Conviction. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, was heißt hier Conviction auf dem Meme-Coin? Wie beziffert man das? Und ich mache das daran fest, primär, dass ich die Sachen wirklich irgendwo lustig finde oder dass es für mich wenigstens noch so Meme-Charakter hat. Also paar Beispiele. Diesen Hund mit Hut, sagst du wahrscheinlich zum 100. Mal im Podcast, den fand ich irgendwie witzig. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, warum. Den fanden auch andere Leute witzig. Im Nachhinein kann man sich darüber erklären, dass es halt irgendwie auch ein composable Meme war. Also konntest du den Hut natürlich anderen Leuten aufsetzen. Der Hund an sich war witzig. Dieses WIF konnte man quasi benutzen. Also WIF geschrieben und konnte das quasi auf sämtliche andere Sachen übertragen. Also es war ein sehr, sehr composable Meme, was deshalb natürlich dann auch viral oder vielleicht ein Grund, warum es viral gegangen ist. Eine andere Sache, die ich erzählt habe, was ich lustig fand, waren diese falsch geschriebenen Politiker, also irgendwie Joe Biden und Donald Trump, die fand ich irgendwie lustig. So, das ist die eine Sache, wo ich irgendwie sage, okay, es muss für mich irgendwie so Memes, für mich irgendwie, kann viral gehen, kann irgendwie lustig sein. So, es gibt aber 99,9% der Memes, die ich einfach nur todeslangweilig finde, cringe und wo du einfach nur merkst, okay, da will jetzt irgendwie nur jemand schnelle Geld machen. Die fallen für mich nicht in die Kategorie. Und die zweite Sache, wie ich Conviction auf diese Themen aufbauen kann, ist dann für mich eher so ein, ist eher so der Social Layer, dass ich sage, okay, andere Leute, von denen ich meine, dass sie irgendwie Einfluss in diesem Ökosystem haben und Sachen bewegen können. Bestes Beispiel ist dieser Ansem, das ist so ein Typ auf Twitter, der halt irgendwie so ein riesen Following hat und wenn der irgendeinen Ticker tradet, dann geht er direkt irgendwie, macht er direkt mal 100, keine Ahnung. Da gibt's halt so Leute, wo man sagen kann, okay, wenn die irgendwo hier mit an Bord sind oder das irgendwo da involviert sind, dann gibt das dem Ganzen eine gewisse, Anführungszeichen, Legitimität. Warum? Weil das natürlich ein Attention-Game ist. Und die Leute, die Attention auf ein Thema drauf bekommen können, können dann vielleicht auch da irgendwie den Preis bewegen. Also das sind so die Punkte, wie ich irgendwie, in Anführungszeichen, Conviction auf diese Memes bekommen kann. Aber nochmal, hab mich da sehr stark zurückgehalten, habe, glaube ich, 10, ich glaube so ein bisschen über 10 Sachen jetzt über das letzte halbe Jahr gekauft. Also wirklich im Vergleich wenig zu den Hunderttausenden, die es irgendwo gab. Und würde auch behaupten, dass das für mich persönlich die richtige Strategie war, weil ich jetzt gesehen habe, wenn ich dann so ein bisschen Conviction auf das Thema habe, dann kann ich die auch besser halten. Na, weil sie, was du siehst, ist, dass du natürlich auf diesem Weg nach oben, also wenn die sich irgendwie positiv entwickeln, hast du halt massive Volatilität. Also wenn der zwischenzeitlich dann irgendwie 60-70% runtergeht, das ist normal, ne? Und das musst du dann halt auch irgendwie durchstehen können, ohne dann irgendwie panisch zu verkaufen. Also du brauchst da so ein bisschen so eine Attitude, so von, okay, ich schaue jetzt nicht mehr drauf, bis das irgendwie bei Summe X steht. Und das ist für mich, glaube ich, mir ist das einfach gefallen bei den Themen, wo ich ein bisschen Conviction auf diese Coins hatte. So, jetzt ewig lange Rede, kurzer Sinn. Diese Woche oder letzte Woche hatte ich dann, ich habe ja hier auch im Podcast schon gesagt, dass ich jetzt so ein bisschen auf Base geguckt habe, was es da gibt. Hatte da auch ein, zwei Sachen gemacht. Hatte ich hier, glaube ich, auch im Podcast schon erzählt. Normie ist sehr gut gelaufen. Das war irgendwie so ein 10x oder sowas. Habe da aber relativ wenig reingemacht. Das Thank You Base God war okay. Und dann hatte ich jetzt diese letzte Woche so einen Typen auf Twitter gesehen, dem ich schon einen relativ langen Folge, der davor auf Solana so Meme-Coin so ein bisschen gepusht hat. Und der hat dann gesagt, okay, er macht jetzt hier sein erstes Meme of Base, was er pusht. Und was dem er sich jetzt verschrieben hat, wo er investiert hat und wo er sich jetzt irgendwie drum kümmert, dass das quasi Aufmerksamkeit bekommt. Und das stand zu dem Zeitpunkt bei irgendwie ein paar hunderttausend Market Cap. Und da war ich aber gerade unterwegs und dann war ich zu Hause und dann ist es schon auf irgendwie ein bisschen über 1 Million Market Cap hoch. Und dann habe ich da quasi investiert, habe da irgendwie so 4.000, 5.000 Dollar irgendwie rein. Und aus dem Grund, dass ich irgendwie an den Typen geglaubt habe, auch wenn das vielleicht blöd klingt, aber dass ich daran geglaubt habe, dass der irgendwie dieses Meme groß machen kann. Und ich fand das Meme auch noch witzig. Das war so eine Katze, die auf so einem Keyboard spielt.
Du bastelst dir dabei und streichelst so zusammen.
Ich bastel mir dabei so zusammen. Dann hat es nicht allzu lange gedauert und dann hat das irgendwie auch so ein bisschen angefangen, Fahrt aufzunehmen. Und ist jetzt einfach komplett durch die Decke gegangen und war zwischenzeitlich auch bei 100 Millionen Market Cap und ich bin mittlerweile auch komplett raus aus der Position.
Das heißt im Best Case, also wenn ich mal so nachrechne, das ist ein 100x auf deine 5.000 Euro, also herzlichen Glückwunsch, Herr Nagel.
Genau, wenn man quasi alles bei 100 Millionen Marktcap verkauft hat, was ich natürlich nicht gemacht habe, sondern habe quasi auf dem Weg nach oben dann de-risked, aber trotzdem quasi genau so gute sechsstellige Gewinn da gemacht. Und deshalb habe ich geschrieben, in der Memecoin-Lotterie gewonnen. Und das war ganz witzig, zu jetzt mal auch so first-hand irgendwie mitzuerleben, auch so in der kurzen Zeit. Und ja, viel mehr gibt es da gut so gar nicht zu sagen. Ich will gar nicht dieses Memecoin-Gambling zu promoten, aber es war jetzt irgendwie eine sehr lustige Geschichte halt, das jetzt mal in den letzten Tagen mit live mitzuerleben.
Ich muss halt tatsächlich sagen, dass ich psychologisch damit ein Problem habe. Also von wegen diese ganze Nummer von wegen, ja, ist nichts wert und so weiter, sei jetzt mal dahingestellt. Ich wüsste nicht, wie ich es traden soll. Weil, also ich verstehe den Einstiegszeitpunkt, dass du irgendwie früh von einer Sache Wind mitbekommst und sagst halt, okay, das ist witzig, das kann viral gehen. Oder die Person, die dahinter steht, oder die darauf setzt oder die daran glaubt, der vertraue ich wiederum. Und deshalb verstehe ich diese Einstiegsszenarien. Ich verstehe das Ausstiegsszenario nicht. Also, weil das Problem ist, und du hast gerade gesagt, okay, wenn du Conviction auf ein Thema gebaut hast, dann guckst du so lange nicht rein, bis es irgendeinen Preis hittet. Ich würde mir trotzdem in den Arsch speisen, wenn ich halt irgendwie jetzt gesagt hätte, okay, 100 Mio ist mein Price-Target für die klavierspielende Katze. Und dann schmiert das Ding bei 96 ab und geht wieder runter. Klar, ich muss auf dem Weg de-risken, aber das ist halt.
Ja, okay, aber das meinte ich nicht. Also, du kannst nämlich nicht in eine Position gehen und sagen, mein Price-Target ist 100x oder nichts. Das kannst du dir auch noch für den Episodentitel übrigens aufschreiben. 100x oder nichts.
Aber das wird das Gold hier.
Das natürlich nicht. Also, was ich gemacht habe ganz konkret und das vielleicht auch ein paar Learnings jetzt. Ich habe natürlich versucht, so ein bisschen, habe das natürlich sehr aktiv dann auf Twitter verfolgt, habe geschaut, okay, sprechen da jetzt andere Leute drüber. Also findet dieses Meme und dieser Token irgendwie Anklang und verbreitet sich das irgendwie. Weil das natürlich, also das ist das, was das Ganze irgendwie letztendlich viral gehen lässt. Und habe mich dann sehr stark daran orientiert und habe dann gesehen, okay, andere größere Accounts, die ich zum Teil auch folge, haben das dann irgendwie aufgegriffen. Dann haben auch so diese ganz großen, also diese Anthem und Leute haben da irgendwie darüber getweetet und so weiter. Und da dachte ich mir schon so, okay, das sind dann schon so Anzeichen, wo das dann vielleicht auch noch ein bisschen, wo du es auch noch ein bisschen laufen lassen kannst. Und das andere ist, ich habe einfach dann irgendwann mal 20% der Position abgebaut. Also ich habe quasi kontinuierlich auf dem Weg nach oben quasi diese Position verkleinert. Und somit dann so ein bisschen mein Risiko darüber minimiert. Und klar, man kann das immer noch besser traden. Und als es dann wahrscheinlich, und als es dann wirklich da am Peak auch stand, haben natürlich die Leute getweetet, das geht jetzt auf 1 Milliarde und ist das nächste Whiff und sonst was. Und glaube ich, da kommt es mir dann ganz so gut, dass ich irgendwo auch Realist bin und mir dann gedacht habe, na gut, naja, ob das jetzt wirklich so ist, let's see. Es ist jetzt natürlich auch schon wieder ein gutes Stück runtergegangen mittlerweile. Also offensichtlich ist es natürlich nicht das nächste Whiff, weil es gibt nur einen Whiff. Aber das ist so ein bisschen die Problematik, die Leute quasi lange, am Anfang, glaube ich, hat man zu viel Angst, dass das quasi direkt wieder auf Null geht. Und wenn es dann irgendwie ein bisschen größer wird, dann wird man direkt irgendwie delusional und sagt, okay, das ist jetzt hier, das muss jetzt hier auf 1 Milliarde gehen, oder was weiß ich was. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und ein Gedanke noch dazu, ich glaube, bei Memes ist es grundsätzlich so, je größer das wird und wenn das erstmal diese kritische Masse erreicht, desto weniger Risiko hat das Ganze aber, obwohl eigentlich das dann schon teurer ist. Also so ein Meme irgendwie jetzt bei 1 Million Marktcap zu kaufen, hat viel, viel mehr Risiko, als das irgendwo bei 20, 30 Millionen Marktcap dann vielleicht zu kaufen. Und wenn gleichzeitig diese großen Leute auf Twitter dann schon darüber schreiben, weil es dann halt irgendwie so ein bisschen diesen Mindshare hat und diese Attention hat. Und eigentlich ist es so gesehen dann sinnvoller, dann bei 30 Millionen nicht zu sagen, okay, dann verkaufe ich jetzt, sondern zu sagen, okay, jetzt habe ich aber diese kritische Masse erstmal erreicht und jetzt schaue ich mal, was diese kritische Masse denn mit dem Ganzen macht und vielleicht treibt es das Ganze jetzt nochmal 2, 3, 4, 5x nach oben und dann verkaufe ich halt dann. Also ich habe da schon für mich irgendwie so ein paar Learnings rausgezogen, werde aber meine Strategie da auch nicht ändern. Also ich werde da wirklich nur nach wie vor sehr, sehr, sehr selektiv in solche Sachen reingehen. Bin im Moment auch aus allen Memes raus, glaube ich. Mal gucken, was ich da noch so was ich da noch so mache.
Ach, ist das schön. Also ich gratuliere dir zu deiner Siegerrunde. Ich finde es auch schön, mal irgendwie deine Gedanken zu diesem ganzen Meme-Coin-Trading abzugreifen. Ich meine, wir haben ja heute irgendwie auch den großen Bogen geschlagen. Wir haben darüber gesprochen, ob die Blockchain das Finanzsystem, was wir aktuell haben, wirklich ablöst und unsere gesellschaftlichen Probleme auch adäquat löst, bis hin zu Meme-Coins. Also kann sich hier eigentlich keiner beschweren, dass wir nicht die volle Bandbreite abdecken. trotzdem würde mich noch eine andere Sache interessieren, die du auch diese Woche in die Telegram-Gruppe gepostet hast, und zwar, dass du an Solana verzweifelst. Was war da schon wieder los?
Ach so, ich habe ja schon mal geschrieben, dass quasi die Problematiken auf Solana, oder haben wir, glaube ich, schon im Detail schon mal gesprochen, dass die Problematiken auf Solana ein bisschen anders gelagert sind als die auf Ethereum-Chains oder EVM-Chains, auch L2s, wo du ja eher, sag ich mal, an den hohen Transitionskosten scheiterst und, sag ich mal, darüber, dass das teilweise länger dauern kann, bis dann deine Transaktionen durch sind, also halt irgendwie Sekunden und nicht irgendwie Millisekunden. Und Solana ja eigentlich damit groß geworden ist, dass es halt super günstig und super schnell ist. Allerdings hast du quasi jetzt ein anderes Problem auf Solana, dass du halt sehr viel Spam hast und dadurch viele Transaktionen, das Netzwerk quasi auch eine hohe Last hat und somit viele Transaktionen irgendwo failen und quasi nicht ins Netzwerk reingehen. Was ich jetzt diese Woche hatte, dass ich da auf Solana was getradet habe und ich echt irgendwie von gefühlt 10 Transaktionen, die ich gemacht habe, irgendwie 3 oder 4 durchgegangen sind und 6 halt gefailt sind. Und da habe ich so ein ganz gutes Meme dazu gefunden und letztendlich so die Frage, okay, was ist jetzt schlimmer, irgendwie 5 Cent oder 8 Cent auf Base für eine Transaktion zu zahlen, die geht aber durch, oder irgendwie 0,01 Cent auf Solana zu zahlen, dafür muss ich irgendwie 10-mal klicken und irgendwie 5 Minuten vor meinem Screen bleiben, um zu schauen, okay, ist jetzt die Transaktion durchgegangen, ist sie nicht durchgegangen? Also ich weiß nicht, was da das geringere Übel ist, aber auch einfach schön zu sehen, dass quasi diese ganze Blockchain A gegen Blockchain B wenig Sinn macht, sonst einfach unterschiedliche technologische Ansätze, und man wird sehen, welches sich am Ende durchsetzt und welche Teams letztendlich diese Probleme lösen können. Aber daher kam dieser Post, dass quasi man sagt, okay, auf Solana, der Vorteil von Solana ist, meine Transaktionen failen, ist es günstig, und auf Ethereum quasi entsprechend teuer.
Ich muss es auch gestehen, dass sich mein Beileid an dieser Stelle angesichts deiner ganzen Siegerrunden ein bisschen in Grenzen hält. Deshalb wirst du es vielleicht verstehen, warum ich da jetzt kein Tränchen für verdrücke. Ein anderer Grund, warum ich vielleicht auch nicht weinen sollte, sondern was eigentlich ein positives Thema ist, oder vielleicht könnte das unter Umständen zu vielen Tränen führen, ist, dass du in Stock getickert hast, dass der VC-Markt im Krypto-Bereich langsam wieder heiß läuft. Woran machst du das fest?
Ja, ist vielleicht ein ganz interessanter Datenpunkt, auch so ein bisschen, wenn man sich überlegt, okay, wo stehen wir im Cycle? Wir haben ja gesehen letztes Jahr, dass die VC-Aktivität massiv runtergegangen ist. Also VC, Venture Capital, quasi frühphasige Startup-Investments im Kryptobereich ist sehr stark runtergegangen letztes Jahr. Viele Funds haben sich komplett zurückgehalten, auch mit dem Deployment, also damit neue Investments zu tätigen. Die wurden genauso vom Markt überrumpelt wie, sag ich mal, die Leute, die irgendwo im Oktober noch drauf gehofft haben, dass der Bitcoin irgendwie nochmal unter 20.000 oder unter 25.000 Dollar fällt. Und waren, glaube ich, auch zum Teil viele Funds überrascht davon, wie stark jetzt der Markt zurückgekommen ist im Q4 letzten Jahres. Was dazu geführt hat, dass dieses Jahr viele Funds sehr, sehr aggressiv dann quasi ein Catch-up gemacht haben und gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie letztes Jahr so gut wie gar nicht deployed, wir geben jetzt Gas und wir müssen jetzt quasi unsere Investments in den Markt drücken, weil bald ist quasi wieder Bullenmarkt und dann sind die Bewertungen teuer und so weiter.
Weil sie jetzt noch alle super günstig sind, ja.
Genau. Was aber wiederum natürlich dazu geführt hat, dass die Bewertungen in gewissen Verticals jetzt schon massiv angezogen haben. Also, dass jetzt irgendwelche Crypto-AI-Themen halt auf ganz, ganz hohen Bewertungen auch in frühen Phasen schon wieder raisen. Es gab jetzt letzte Woche das Announcement von einer modularen AI-Blockchain, die eine 35 Millionen Pre-Seed-Runde gemacht haben. Also nicht eine Bewertung von 35 Millionen, sondern es sind 35 Millionen Dollar in der Pre-Seed-Runde. Pre-Seed kann man sich so vorstellen, das ist irgendwie ein Team mit einer Idee und vielleicht einem groben Konzept. Und haben jetzt irgendwie für eine Venture-Investoren dort 35 Millionen Dollar in der Pre-Seed-Stage rein, auf wahrscheinlich eine paar hundert Millionen Bewertung. Das ist schon ziemlich aggressiv. Man sieht es auch darüber, dass es
aggressiv ist. Auch die Untertreibung des Jahrhunderts.
Ja, man hat es jetzt auch darüber gesehen, dass es jetzt mehrere Fund-Announcements gab. Also man sieht jetzt auch auf der Fundraising-Seite, kriegen die VCs jetzt wieder Interesse. Und ich glaube, das ist deshalb ein guter Indikator, wenn man sich überlegt, wann die ganz großen, also zu welchem Zeitpunkt im letzten Cycle hat InReason ihren Mega, was war das, irgendwie ein paar Milliarden Fund announced, zu welchem Zeitpunkt im letzten Cycle hat OpenSea auf dieser 16 Milliarden Bewertung oder sowas geraced, also diese ganz, ganz hohen Bewertungen. Das war schon relativ spät im Cycle. Und deshalb, das ist vielleicht auch kein schlechter Indikator, wenn quasi die VC-Märkte wirklich brutal heiß laufen. Ich glaube, wir sind noch nicht da, aber man sieht, dass es jetzt da einen ganz, ganz krassen Catch-up gab, dass das dann auch quasi vielleicht etwas ist, was man sich irgendwie als Datenpunkt nutzen kann, um so ein bisschen zu überlegen, okay, wo stehen wir hier irgendwie im Cycle?
Ich finde das halt krass und das ist jetzt weniger crypto-related, aber ist ein Gedanke, der mir gerade kam, dass man hier an diesem Beispiel eigentlich wieder sehr schön sieht, dass VCs qua ihres Geschäftsmodells kein Fundamental-Game spielen, sondern im Grunde genommen fangen die heiße Kartoffel oder lass sie nicht fallen. Weil im Grunde genommen, wenn du überlegst, letztes Jahr waren halt die Bewertungen echt noch am Boden und jeder VC, der halt wirklich langfristig an Krypto geglaubt hätte, hätte da die Schnäppchen seines Lebens machen können, weil unter Umständen gute Initiativen vielleicht Liquiditätsprobleme hatten und irgendwie durch den Winter kommen mussten. Wahrscheinlich hätte man auf viel, viel günstigeren Bewertungen investieren können und so weiter. Aber das Problem ist, die Logik, und VCs investieren nicht, sondern sie investieren dann, wenn das Thema wieder heiß wird. Das gilt nicht für alle VCs und man muss da auch in der Hinsicht die Lanze für brechen, dass es, wie gesagt, qua des Geschäftsmodells ist. Also ein VC, der investiert ja nicht nur in der Sache wie bei einer börsennotierten Firma, die halt im Endeffekt schon vielleicht etwas stabiler ist und wo man sagt, ich kaufe die Cashflows der Firma, sondern du weißt halt, wenn ich jetzt in dieses Venture investiere, dann brauchst du wahrscheinlich in 2 Jahren wieder Geld. Und aktuell ist das Klima halt einfach so schlecht, dass ich halt sage, ich weiß nicht, ob die in 2 Jahren wiederum überhaupt ich jemanden finde, der da auch nochmal Geld reinschießt und ob die überhaupt lang genug leben, egal wie toll ich die Technologie jetzt gerade finde. Und deshalb verstehe ich auch, warum man im Winter deutlich vorsichtiger ist, weil man halt einfach sagt, das ist, ich glaube an euch und klar, ich kann dir das Schnäppchen machen, aber das bringt mir gar nichts, wenn die Company wenn der Winter zu lang ist und ihr das nicht überlebt. Deshalb kein Vorwurf in der Hinsicht. Ich will halt bloß einmal mit diesem Missverständnis, was ich als Vorstudium, wo ich angefangen habe, mich für VC zu interessieren, noch mit dieser Brille durch die Welt gelaufen bin und gedacht habe, ja, du musst da eigentlich voll antizyklisch handeln und so weiter. Also ich kenne keinen VC, der antizyklisch handelt, ehrlicherweise.
Ich glaube schon, ich kenne schon ein paar, aber es ist aus mehreren Gründen schwierig. Das eine ist, wie du schon gesagt hast, du musst ja mehrere Risiken betrachten und eine dieser Risiken ist, dass quasi, wenn ich jetzt heute eine Summe X in ein Startup investiere, und der Kryptowinter aber so lange ist, dass die quasi nie mit dem Geld nicht so weit kommen, um irgendwie Product Market Fit zu finden oder dass sie eine weitere Runde raisen können, dann bringt mir das quasi nichts. Und somit habe ich quasi, kaufe ich dieses Risiko, wie lange ist jetzt hier der Kryptowinter oder so. Ein weiteres Risiko ist dann aber auch die eigene Fund Lifecycle, ne? Also die meisten raisen einen Fund, der wird dann über 2 bis 3 Jahre deployed und dann wird der nächste Fund geraced. Und das heißt, ich gegen Ende dieser Deployment-Phase von dem einen Fund bin ich schon im Fundraising für den nächsten Fund. So, und das heißt, dieser Lifecycle, den muss ich schauen, wie passt der zur Timeline des Kryptomarkts? Weil ich muss natürlich idealerweise in einem guten Fundraising-Umfeld dann wieder rausgehen an den Markt. Also zum Beispiel jetzt aktuell ist sicherlich ein besseres Umfeld, jetzt ins Fundraising gehen. Das kann ich aber erst machen, wenn dann jetzt auch zum Zeitpunkt jetzt mein Fund fertig oder mehr oder weniger fertig deployed ist, also das Geld ausgegeben ist. Wenn ich letztes Jahr so viele, sag ich mal, vermeintlich günstige Investments im quasi Kryptowinter mache und da meinen ganzen Fund rausblase, dann tue ich mir vielleicht schwer mit dem Momentum, was auf der Investorenseite ist, dann einen weiteren Fund zu raisen. So, und deshalb, also es gibt da ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Deshalb glaube ich, muss man nochmal gucken, wie man den Leuten einen Vorwurf macht. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich ratsam, sag ich mal, im Hype das günstige, vermeintlich günstige Geld mitzunehmen und nun vielleicht einen großen Fund zu raisen, den dann aber eher, sag ich mal, im Winter zu deployen. Und sag ich mal, nicht diesen Herdentrieb, dem eben viele VCs auch verfallen, dem Herdentrieb nicht zu verfallen, dann irgendwie auf die Crypto-AI-Themen bei einer 2-Milliarden-Bewertung im Seed-Bereich irgendwie noch mit auf den Zug zu springen, weil da wirst du sicherlich keine Returns
erwirtschaften. Und ich glaube, also alles korrekt, was du sagst. Und wie gesagt, ich habe jetzt das auch nicht als Vorwurf gemeint, sondern halt so, es ist eigentlich eher eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich glaube aber trotzdem, dieses Timing zwischen, du bist in der Deployment-Phase und machst aber gleichzeitig Fundraising. Ich glaube, dieses Problem hast du nur einmal, wenn du das Renommee quasi aufbauen musst. Weil ich würde mir halt fast meine Hand für ins Feuer legen, dass Andreessen überhaupt gar kein Problem hat, egal in welcher Phase, einen Fund zu raisen. Der wird dann vielleicht nicht ganz so groß oder nicht ganz so der wird dann vielleicht kleiner sein, aber ich glaube, du musst dann einmal eine Brand aufbauen und in dem Augenblick, wenn du im Krypto-Winter mit dicken Taschen auf einmal investierst und in Technologie investierst, wo du halt wirklich Conviction drauf hast, dann wirst du wahrscheinlich in 5, 6 Jahren, wenn du dann halt anfängst, die Ernte einzufahren, wie der Halbgott dastehen, weil du den Mega-Return gemacht hast, weil du auf einer 1/10 Kostenbasis investiert hast, von dem, wie du es auf dem Bullenmarkt gemacht hättest und damit deinen Return halt massiv geleveraged hast, so in der Hinsicht. Und wenn du das einmal gemacht hast und einmal so eine Historie vorweisen kannst für eine Fondsgeneration, dann wirst du wahrscheinlich bei Fondsgeneration 3 oder 4 werden sie dir, egal in welcher Phase du gerade bist, wahrscheinlich die Tür einrennen. Würde ich jetzt
richtig
mal schätzen.
Richtig, 100%. Ja, 100%. Ich glaube, du kannst relativ lange guten Jahrgang kannst du relativ lange zehren, ja. Weil deine LP-Base dann ja auch sehr langfristig mit dir investieren möchte.
Genau, und ich hätte zum Beispiel, wenn ich jetzt ein High-Net-Worth-Individual wäre, der als LP in irgendwelche Krypto-Funds geht, dann würde ich mir halt schon sehr, sehr stark den Fonds, also klar, wenn ich irgendwie eine Allokation bei Andreessen bekommen würde, dann würde ich sagen, hier, geh mit Gott, hier ist mein Geld. Aber bei allen anderen würde ich halt sagen, okay, zeig mir mal, zu welchen Zeitpunkten du investiert hast und ich will halt niemanden, der Herde folgt in der Hinsicht, was auch eine gute Strategie sein kann, aber da hätte ich halt irgendwie so ein Problem, wenn man da so opportunistisch Geld raised und dann gleichzeitig zu hohen Bewertungen investiert, das wäre nicht mein Gusto. Aber naja, gut. Ich würde sagen, let's call it a podcast. Ich bin happy. Ich glaube, wir sind so zeittechnisch, haben wir ja eigentlich auch den guten Kompromiss gemacht. Ich sitze so weit weg vom Screen, dass ich die Uhrzeit nicht sehe, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir so einigermaßen im Rahmen geblieben sind. Nichtsdestotrotz, wir haben hier ja in dieser Folge relativ viel über unsere Telegram-Gruppe schon gesprochen. Und Julius, wie gesagt, postet da auch immer mal wieder ein paar Updates, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Also wenn ihr nicht bis Samstagmorgen warten wollt, zu erfahren, was in dem Kopf von Herrn Nagel abgeht, dann joint uns doch sehr, sehr gerne in der Telegram-Gruppe. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify. Ja, ich bin ja, das ist ja so eine kleine Sucht bei mir, dass ich immer mal wieder reinschaue, wie die Bewertungen stehen. Ich bin super happy über unseren 5-Sterne-Score. Allerdings tut sich gerade an der Bewertungsfront nicht viel, obwohl unsere Hörerzahlen kräftig wachsen. Deshalb, ich will hier nochmal bekräftigen, ich meine diesen Hinweis ernst. Also schaltet, weil wir müssen uns auch noch so ein Easter Egg für Ende der Folge eigentlich überlegen, dass die Leute sich mein ganzes Gefasel hier am Ende noch anhören und nicht schon abspringen. Aber darüber brainstormen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, bewertet diesen Podcast, erzählt euren Freunden davon. Ich glaube, mehr habe ich euch an dieser Stelle nicht zu sagen. Julius, ich freue mich auf weitere 105 Folgen Podcast mit dir, dass wir dann, also mindestens weitere 105 Folgen Podcast mit dir. Dann nächsten Samstag, beziehungsweise wir nehmen am Freitag auf. Ich wünsche dir was. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao. Mach's gut, Flo.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.